herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend und hallo zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Sagen Sie, finden Sie das auch so unfassbar und gleichzeitig faszinierend, was da über uns im Weltall so alles passiert? Mit unserem Gast heute Abend werden wir sehr viel besser diese Zusammenhänge verstehen. Was sind schwarze Löcher? Wie viel wiegt eigentlich das Zentrum der Milchstraße? Was kann man mit einem Donut auf dem Mond vergleichen? Und wie funktionieren diese Weltraumteleskope, Radioteleskope? Auf der anderen Seite werden wir einen Astrophysiker kennenlernen, der mit seiner Einstellung zu Gott, zum Glauben überrascht. Er wurde vielfach ausgezeichnet und in den Niederlanden sogar zum Ritter ernannt. Professor Heino Falke, herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Sagen Sie, Professor Falke, liegen wir Amateure richtig, dass jetzt, wo die dunkle Jahreszeit, also Herbst, Winter beginnt, dass Sie dann sehr häufig mit Ihrem Teleskop schon ab nachmittags ins Weltall gucken?
Naja, wir Radioastronomen haben ja den Vorteil, dass wir auch den ganzen Tag gucken können. Aber für den normalen Menschen, der mit seinem Auge nach oben guckt, ist tatsächlich die Winterzeit besonders gut, weil es natürlich die Dunkelheit viel früher einsetzt und man wunderschönen Nachthimmel sehen kann, wenn man sich mal aus der Stadt hinaus bewegt.
Ja, da ist so viel Licht sonst, was
so
alles
Licht,
verschmutzt
sieht
quasi.
Man nicht viel, ne? Genau. Und jetzt im Oktober, da gibt es noch mal ein paar Sternschnuppen, so ich glaube 21. Oktober rum. Und vielleicht haben wir großes Glück, kommt ein neuer Komet bei uns vorbeigesaust, den wir vielleicht sogar am Tag sehen könnten. Aber wie hell der wirklich wird, das wissen wir nicht genau.
Radioteleskop bedeutet, wie gucken Sie ins Weltall? Dass wir das verstehen.
Naja, das, wo man früher Radio mit gehört hat, die Radiowellen, das ist eigentlich auch Licht. Licht wie das Licht, das wir mit den Augen sehen, aber mit einer ganz anderen Frequenz. Viel, viel größere Wellenlängen und da braucht man viel größere Teleskopen. Ein Radioteleskop, eigentlich wie so eine Satellitenschüssel, die man auf dem Dach hat, nur dann viel, viel größer, 10 Meter, 15 Meter, 50, 100 Meter große Radioschüsseln gibt es. Hier in Deutschland gibt es eines der größten in Effelsberg, das 100 Meter Radioteleskop in der Eifel. Und damit fangen wir diese Radiowellen auf.
Also diese Lichtstrahlen.
Das sind Lichtstrahlen bei einer ganz besonderen niedrigen Frequenz.
Ja.
Und damit können wir tatsächlich auch Bilder machen. Meistens nicht mit einem Teleskop, sondern dann, wenn wir verschiedene Teleskope zusammenschalten. Am besten auf der ganzen Welt.
Die ganz großen Fragen stellt er sich sein Leben lang. Wie groß ist der Himmel und was ist dahinter? Schon als Kind greift er nach den Sternen, der kleine Heino aus Köln. Er verfolgt begeistert die Mondlandung im Fernsehen und will Astronaut werden. Astrophysiker ist er geworden und was für einer. Er promoviert 2004 in Nimwegen, wird Professor für Astrophysik und erlebt den strahlendsten Moment 2019.
Das ist der Kern der Galaxie M87 und das allererste Foto eines schwarzen Lochs.
Seitdem ist der gläubige Christ seiner Kindheitsfrage, was wohl hinter dem Himmel ist, ganz besonders nahe gekommen. Nun bereitet er die großen Fragen auch für die Kleinen auf. Im Kinderbuch Kekskrümel im All. Wie groß ist die Unendlichkeit? Astrophysiker Professor Dr. Heino Falke.
Eine großartige Karriere. Und bevor wir da näher drauf eingehen, ganz aktuell, wie gefährlich ist eigentlich Ihr Asteroid?
Ja, es gibt einen, der heißt Heino Falke.
Ja,
er fliegt
genau
da so durch das All, so ein bisschen in einer komischen Bahn. Er ist noch relativ weit weg. Es wäre mir tatsächlich sehr unangenehm, wenn er irgendwann mal auf die Erde einschlagen würde. Ich hoffe, das tut er nicht.
Aber man kann ihn tatsächlich irgendwie auch beobachten, man kann ihn sehen. Und
naja, mit großem Auge nicht. Ich selber habe ihn noch nie gesehen. Er wurde, glaube ich, in den 70er Jahren entdeckt. Man braucht schon ein Teleskop, weil das doch ein sehr kleiner Felsbrocken ist. Aber er ist da draußen und zieht fröhlich seine Bahn.
Was fliegt da in der Galaxis, im Weltall, um uns so alles herum? Was ist da alles möglich? Also was für Dimensionen sind das?
Naja, also wir haben ja in unserem Sonnensystem, da gibt es ganz viele Bruchstücke, Asteroiden und so weiter. Aus denen sind in langer Vorzeit ist die Erde entstanden zum Beispiel. Mhm. Und weiter draußen gibt es Staub, aus denen die Sonnen entstanden sind. Sterne natürlich, hunderte Milliarden Sterne in unserer Milchstraße. Im Zentrum ein riesiges schwarzes Loch. Und dann haben wir wieder hunderte von Milliarden Milchstraßen, die das ganze Universum bevölkern. Also das Universum ist, weiß Gott, nicht leer, sondern überall passiert irgendwas Spannendes. Und wo man hinschaut, entdeckt man irgendwas Neues.
Und wie groß sind diese Brocken, die tatsächlich auf die Erde fliegen könnten?
Naja, der allergrößte, der jemals eingeschlagen ist, der war so groß wie der Mars. Und der hat den Mond produziert durch seinen Einschlag und er hat die gesamte Welt vernichtet. Und andere,
so wie sie damals war.
Genau, andere sind Kilometer groß, 10 Kilometer, 100 Kilometer groß. Das wäre schon ein Riesenbrocken. Je nachdem, wie groß so einer ist, kann das schon sehr große Schäden anrichten.
Also alles, was in Filmen gezeigt wird, also zum Beispiel Film Armageddon, so rein theoretisch ist das ja möglich.
Es passiert auch. Es ist immer wieder passiert. Und wir verdanken ja eigentlich unsere Existenz und unser Leben auch dem Einschlag eines Asteroiden.
Dadurch kam Wasser auf die Erde, ne?
Dadurch kam Wasser auf die Erde. Also das Ganze, also die Erde wäre leer, wenn keine Asteroiden eingeschlagen werden in der Frühzeit der Erdentstehung. Aber auch natürlich dadurch, dass ein Asteroid die Dinosaurier weggefegt hat und wir dann auf einmal fröhlich uns entwickeln konnten vor über 60 Millionen Jahren.
Das ist natürlich eine Vorstellung, die wir jetzt gar nicht so richtig schön finden würden. Aber deswegen stellen sich Wissenschaftler diese Frage. Was, wenn ein riesiger Asteroid auf der Erde einschlägt? Idee kann natürlich sein, eine Sonde gegenzulenken und so den Weg des Asteroiden umzulenken. Ist Hera für Sie eine beruhigende Vorstellung?
Also auf jeden Fall lernen wir, wie Asteroiden aussehen und wir stellen fest, dass das also viel auch so Kieselbruchstücke sind, die da zusammenhängen, teilweise sehr locker sind und es war auch sehr überraschend, wie stark eigentlich dieser eine Asteroid abgelenkt wurde durch den Einschlag. Manche Leute denken ja, wenn so ein Asteroid mal auf uns zukommt, dann schickt man eine Atomrakete oder sowas dahin.
Ja, gibt ja diese Filme.
Aber das ist ja das Dümmste, was man machen kann, weil dann produziert man einen riesen Schrotthaufen von Gestein. Man weiß nicht, wo der hinfliegt. Also besser macht man es geschickt, präzise, dass man dem einen richtigen Schubs gibt im richtigen Moment und dann fliegt er an der Erde vorbei und dann ist gut. Aber da mit der großen Kanone drauf zu schießen, das wäre also, glaube ich, eine Katastrophe.
Ich habe das Gefühl, Sie sind jetzt schon in einem Erklärmodus, wie Sie das als Vater, der Astrophysiker ist, Jana erklären würden. Kann man das in etwa so ausdrücken? Wahrscheinlich, weil das sind ja diese Dinge, die wir alle brauchen. Wir brauchen ja für komplizierte wissenschaftliche Themen brauchen wir ja einfache Erklärungen.
Ja, und ich brauche sie selber, weil ich es selber auch nicht besser verstehe. Wenn ich es nicht gut erklären kann, dann verstehe ich es selber auch nicht. Und tatsächlich ist das Gespräch mit Kindern oft das Beste, weil sie einen auch herausfordern, immer wieder ganz fantastische Fragen stellen und manchmal bis an den Punkt, wo man gar nicht mehr weiterkommt.
Mhm. Das ist so entwaffnende Fragen einfach.
Genau, auch, ne? genau.
Also das ist Jana übrigens,
Naja, im Buch. Also Buch, Jana genau. heißt zufällig auch meine Tochter.
Und zufällig ist Janas Vater auch Astrophysiker.
Im Buch ist er, ja genau. Und das spiegelt so ein bisschen auch die Gespräche, die man abends hat. Und die Hoffnung auch bei dem Buch ist, dass man miteinander ins Gespräch kommt, als Erwachsene und Kinder, und miteinander Fragen stellt und sich auch nicht zu schade ist zu sagen, manchmal, ich weiß es einfach nicht. Mhm. Also irgendwann kommt man an den Punkt, wo auch Kinder so weit gefragt haben, dass auch Erwachsene keine Antwort mehr haben. Und dann war es eigentlich gut.
Und weil Erwachsene als Eltern ja auch immer ein Team sind, haben Sie dieses Buch gemeinsam mit Ihrer Frau geschrieben, mit Dagmar, die auch Grundschulpädagogin ist, also insofern auch eine richtige Herangehensweise für Kinder gelernt hat und auch lehrt. Also
sie leitet eine Grundschule und jeden Tag mit Grundschülern zusammen.
Sie hat mit diesen Fragen zu tun.
Ja, mit den Fragen täglich zu tun und kriegt auch die kindliche Sprache da noch mal ein bisschen besser rein.
Ja. Ich will mal was zeigen hier. Erzählen Sie weiter.
Nee, und das ist ja immer die Frage, es fängt an mit auch die großen Fragen, nicht? Also Karls Oma ist jetzt im Himmel, das ist der erste Satz. Und dann die Frage, und dann der Sprung.
Was ist da?
Wie groß ist eigentlich der Himmel? Kann man da hinfliegen? Und dann machen wir in dem Buch eine ganze Reise eigentlich von der Erde zum Mond, zu den Planeten, dann zu den Sternen. Wir entdecken Sternenbabys, die werden tatsächlich geboren, nicht? Also Jana entdeckt in der Schule auf einmal, da hat jemand ein Baby mitgebracht. Oh, wie süß ist das? Und können Sterne auch geboren werden? Ja, natürlich können Sterne geboren werden.
Ja, aber wie werden denn Sterne geboren? Ja, was sagen Sie denn, Jana?
Aus Sternenstaub.
Und ach so.
Dann sehen wir eine riesen Staubwolke, aus den Sterne geboren werden. Das sieht aus wie so ein bisschen im Lagerfeuer. Mhm. Aber im All kann man nicht husten, weil da gibt es ja keine Luft, da kann man auch nicht atmen. Und aus diesem Staub, da entstehen, dass der sich zusammenzieht, entstehen langsam die Sterne und brennen irgendwann auf. Und können Sterne auch sterben? Natürlich können Sterne sterben. Irgendwann explodieren sie. Und was passiert dann? Sie werden wieder zu Sternen. Und alles eigentlich, aus dem wir gemacht sind, die Erde, alle Sterne sind aus Sternenstaub gemacht. Und auch du, kleine Jana, bist eine Sternenstaub.
Und dann kommen wir auch gleich zur Sonne. Natürlich können Sie auch der Sonne erklären, dass die Sonne auch nur eine begrenzte Brennglühdauer hat.
Ja,
tatsächlich wird irgendwann genauso in sich zusammenfallen, explodieren.
Irgendwann, ne? In 5 Milliarden Jahren oder so, ist die Sonne ausgebrannt. weil sie im Innersten Wasserstoff zu Helium umsetzt. Da wird ganz viel Energie erzeugt und irgendwas ist der Brennstoff aus, wie eine Kerze, die ausbrennt. Mhm. Aber ein Stern, der produziert am Ende noch mal ein richtiges Feuerwerk. Der dehnt sich noch mal aus und der gibt auch wieder zurück. Vieles, was er im Kern gebacken hat, die ganzen Elemente, gibt er wieder zurück an das Rest des Universums und daraus können dann wieder neue Jannas und neue Erden und neue Sterne entstehen.
Und diese Unbegreiflichkeit, die dahinter steckt, die mündet in dem Subtitel, in dem Untertitel, wie groß ist die Unendlichkeit? Das ist ja per se schon eine Frage, die man irgendwie gar nicht beantworten kann.
Ja,
weil Unendlichkeit hat ja keine Größe. Also,
eigentlich oder? Schon. Also das kommt aus eigentlich meine eigene Kinderfrage gewesen. Weil ich als Kind tatsächlich, wie das im Einspieler eben gezeigt wurde, mich gefragt habe, was kommt eigentlich hinter dem Himmel? Und wenn da was ist, was kommt denn dahinter?
Ja.
Was kommt dahinter? Und man kommt eigentlich nicht zum Ende.
Man wird verrückt,
wenn man sich diese Fragen stellt. Und wir haben gelernt in der Astrophysik, dass Unendlichkeit eigentlich nicht existiert, nicht in unserem Universum. Das Universum tatsächlich ist endlich. Es dehnt sich aus, es wird immer größer, aber es dehnt sich schneller aus, als wir da jemals hinkommen können. Und das heißt, in endlicher Zeit werden wir nie an das Ende des Universums kommen können. Das Universum eilt uns immer schneller davon, als wir da hinkommen können.
Das werde ich mir noch mal merken. Für den Schluss der Sendung habe ich da noch eine Frage für Sie, was diese Unendlichkeit angeht oder was die Größe des Universums angeht. Ich möchte kurz sagen, Krümelkeks, Kekskrümel im All, so heißt das Buch. Das ist ein Kinderbuch, was aber, wie ich finde, auch für Erwachsene gut geeignet ist, um sich halt einfach diesen Themen mal von einer ganz einfachen Seite her zu nähern. Schönes Vorlesebuch, um halt einfach diese Dinge, Weltall und so weiter,
das meiste, bisschen zu begreifen. Meist dieser Wissensbücher sind dann so wie Lexikons mit Fakten, Wissen
und
so weiter. Und das ist was man miteinander lesen kann. Das ist ein anderer Zugang. Und
es gibt auch philosophische Aspekte.
Philosophische Fragen, große Fragen. Ich höre immer wieder auch von Kindern oder eben auch von Erwachsenen, die dann sagen, ach, das ist aber schön, das kann ich auch lesen, das lese ich auch gern. Und ich habe auch als Erwachsener davon wieder was gelernt. Und das ist genau das, was ich erreichen möchte, dass man miteinander Fragen stellt und miteinander lernt, als Kinder und als Erwachsene. Dass man sich abends hinsetzt und miteinander noch mal über den Sternenhimmel nachdenkt.
Auf diese ganz einfache Art und Weise, wie erklären Sie, Jana, das schwarze Loch?
Das ist das, die große Frage, was ist das schwarze Loch? Jana fragt in dem Buch, ja, aber und fallen da auch Sterne rein? Ja, hin und wieder passiert das, dass so ein Stern in ein schwarzes Loch fällt.
Ja.
Und dann wird das, ist das Loch zu? Nee, dann wird es größer. Das ist das Verrückte an schwarzen Löchern. Das ist das völlig Verrückte an schwarzen Löchern.
Wir zeigen mal Aufnahmen von schwarzen Löchern, also in dieser Animation
und,
auch. Ne?
Und dann ist das, wenn da so ein Stern reinfällt, dann ist es hell. Nee, es ist besonders dunkel. Weil schwarze Löcher so stark alles anziehen, dass alles drin bleibt. Auch das Licht bleibt immer im schwarzen Loch und kommt nie wieder heraus, weil es so schwer ist, so eine starke Anziehungskraft hat. Und so wie so eine Schrottpresse wird alles zusammengepresst, was in ein schwarzes Loch hineinfällt.
Und die Zeit vergeht auch schneller. Wenn man kurz vor einem schwarzen Loch, das habe ich noch gelesen, kurz vor einem schwarzen Loch sich befindet mit einer Rakete und dann auf Rückwärtsgang macht, um nicht eingesaugt zu werden.
Das muss man tun, richtig,
ne? Rückwärtsgang. Und dann vergeht die Zeit plötzlich ganz schnell.
Naja, also die Zeit für mich normal, geht normal, aber das ganze Rest des Universums ist auf einmal im schnellen Vorlauf. Man sieht alles sich ganz schnell bewegen und man selber ist eigentlich ganz langsam. Wenn man dann wieder zurückfliegen würde, dann ist die Welt schon 100 Jahre, 1000 Jahre, vielleicht Millionen Jahre weiter, je nachdem, wie lange man am schwarzen Loch gehangen hat.
Kann man sich wirklich überhaupt gar nicht vorstellen, weil es passiert ja in dem Moment. Und dass wir trotzdem schneller passieren als derjenige, der mit der Rakete davor ist.
Ja, aber man kann es tatsächlich messen. Also es gibt sehr genaue Uhren, die zum Beispiel in den GPS-Satelliten eingebaut sind. Und die gehen hier auf der Erde falsch, weil hier auf der Erde die Zeit etwas langsamer geht als draußen im Weltall. Die Erde ist zwar kein schwarzes Loch, aber sie hat auch eine Schwerkraft. Und die Schwerkraft, die Krümmung des Raumes, verändert, wie schnell die Zeit läuft. Und oben geht die Zeit schneller als hier unten. Und jeder von uns benutzt das, jeden Tag, wenn er sein Navigationsgerät benutzt.
Spock würde sagen, faszinierend.
Faszinierend.
Wir wollen mal versuchen, für Sie zu Hause das Ganze bildlich darzustellen und anhand eines Geldspendensammlers, den Sie wahrscheinlich kennen, ein wenig anschaulich zu machen. Georg Beinlich.
Das Weltall birgt noch viele Geheimnisse. Theoretisch sichtbar sind gerade einmal 5% unseres Universums. Planeten, Sterne, Materiewolken und Galaxien. Der Rest bleibt verborgen. Dunkle Materie, dunkle Energie und das Innere von schwarzen Löchern. Alles, was ihnen zu nahe kommt, verschwindet unweigerlich in ihrem Inneren, so wie die Münzen in diesem Trichter. Nadine Neumeier erforscht diese kosmischen Phänomene.
Schwarze Löcher, die sind so dicht und so massereich, dass nichts ihrem Schwerefeld entkommen kann. Die ziehen alles an, gravitativ im Schwerefeld. Und die haben so eine hohe Anziehung, dass nicht mal Licht entkommen kann. Und darum sprechen wir von einem schwarzen Loch.
Mit ihren Teleskopen entdeckten Astronomen schwarze Löcher in vielen Galaxien, auch in unserer Milchstraße. Den heißen Rand konnten sie sogar fotografieren. Wird das Schwerkraftmonster eines fernen Tages auch uns verschlingen?
Also schwarze Löcher, vor denen brauchen wir jetzt keine Angst haben. Die sind keine Staubsauger, die saugen nicht alles auf, was in ihrer Umgebung ist. Die haben wirklich nur einen Einfluss auf die Materie, die sehr, sehr dicht dran ist.
Beruhigend. Aber was ist mit der schwarzen Materie? Sie soll rund ein Viertel unseres Universums ausmachen.
Es ist Materie im Universum, die wir nicht sehen können, deren Einfluss im Schwerefeld wir aber sehen können. Auf die Spur kam er ja eigentlich zum ersten Mal, indem er sich angeschaut hat, wie die Sterne in der Galaxie sich ums Zentrum bewegen, wie die rotieren. Und man kann dann vergleichen, wie viel Masse ist dann da, wie viel muss da sein, um die Bewegung zu beschreiben und wie viel Masse sehen wir durch leuchtende Materie. Und den Unterschied von dem, was wir sehen können, was wir nicht sehen können, was aber da ist, nennt man eben jetzt dunkle Materie.
Um Licht ins Dunkel zu bringen, startete 2023 die Euclid-Mission zur Erforschung der dunklen Materie, an der auch das Max-Planck-Institut für Astronomie beteiligt ist.
Die Euclid-Mission, die möchte eine Kartografie quasi machen vom gesamten Universum und schauen, wie sind die Galaxien angeordnet, wie ist die leuchtende Materie angeordnet und dann den Unterschied zwischen der leuchtenden und dunklen Materie bestimmen und zusätzlich eben auch dunkle Energie messen.
Dunkle Energie? Rund 70% des Universums soll daraus bestehen. Aber woher weiß man das, wenn man sie weder sehen noch messen kann?
Was beobachtet wurde, ist, dass das Universum sich ständig ausdehnt. Wenn wir das nur da hätten, was wir sehen können, dann würde die Energie irgendwann aufgebraucht werden und das Universum würde sich wieder zusammenziehen. Was aber Astronomen beobachtet haben, ist, dass das Universum sich immer weiter ausdehnt und dass es sich sogar beschleunigt ausdehnt. Und um das aufrechtzuerhalten, muss eben die dunkle Energie da sein, die sie beschleunigte Expansion ermöglicht.
Ab 2027 könnte das Extremely Large Telescope in Chile dem Geheimnis der dunklen Energie auf die Spur kommen. Denn die Antworten der Kosmologen liegen Lichtjahre entfernt am Rande unseres Universums.
Ja, das ist schon, man kommt dieser Geschichte einfach immer in der Forschung immer näher durch bildgebende Verfahren. Wenn ich mir so eine Vorstellung machen möchte, ist dieses mit diesem Geldspendensammelapparat, wo das die Münze so immer mehr in diesen Trichter reintrudelt, ist das eine ganz gute Vorstellung?
Das ist nicht völlig falsch. Also wenn ich nur eine Münze hätte, würde die eigentlich unendlich lange um das schwarze Loch herumfliegen, weil es muss schon abgebremst werden. Mhm. Und in diesem Trichter ist natürlich die Reibung da. Die bremst diese Münze ab und deswegen kommt sie diesem Loch immer näher. Und wenn man tatsächlich im All auch Abbremsmechanismen hat, manchmal sind das Magnetfelder, meistens sind das Magnetfelder, die sozusagen die Materie abbremsen, dann fällt tatsächlich Materie nach und nach in das schwarze Loch rein, wie so diese Geldstücke in diesen Demonstrationsobjekten.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Radioteleskope weltweit zusammenzuschalten für das Event Horizon Teleskop, ja, so haben Sie das genannt, um dadurch halt ein schwarzes Loch sichtbar zu machen?
Ja, die Technologie, die gab es schon vorher. Also die Idee war schon ein paar Jahrzehnte alt. Man musste sie sozusagen nur ins Extreme treiben. Man musste zu den allerhöchsten Frequenzen gehen, man musste neue Teleskope benutzen, man musste auch wissen, was man wollte, nämlich genau das Zentrum der Milchstraße anschauen, um da dieses schwarze Loch sehen zu können. Und wir hatten damals vorher gesagt, im Jahr 2000, dass man dieses schwarze Loch sehen müsste, wenn wir ein weltweites Teleskop bauen bei den höchsten Frequenzen. Da hat man die höchste Auflösung und das ist so groß wie so ein Senfkorn in New York, was man sehen müsste. Und,
pass auf, da haben wir eine Animation. Oder Donut auf dem Mond. Ne?
Genau, aber kein Mensch weiß, wie weit der Mond weg
ist. Guck mal, Donut auf dem Mond, das ist so das, was man da so entdecken kann. Schauen wir mal an, um da so eine kleine Vorstellung von zu bekommen. Das ist ganz hübsch gemacht eigentlich. Es ist, das ist, guck mal, da war noch ein bisschen Ton drauf. Aber das ist jetzt das Falsche. Wir suchen jetzt gerade, aber es macht nichts, ist auch völlig egal. Wir suchen das mit dem Mond und mit dem Donut. Das müsstet ihr mal gucken, bitte, dass wir das vorliegen haben. Weil wir gucken auf den Mond und sehen einen Donut. Und das ist in etwa so die Vorstellung, die man haben muss.
So, das ist eines der schärfsten, jetzt kommt es. Genau, das sind irgendwie die schärfsten Bilder, die man machen kann in der Radioastronomie. Immer weiter rein zu zoomen. Also mit Satelliten hat man eine Auflösung von einem Meter, wenn man direkt da dran ist und drüber fliegt. Aber von der Erde aus sozusagen diesen Donut sehen zu können, den es da nicht wirklich gibt. Also die NASA-Astronauten haben gar keinen Donut liegen lassen.
Nee.
Das würden wir sehen können tatsächlich mit unserem weltweiten Teleskop. Und in Zukunft vielleicht sogar Filme davon machen können.
Das wollte ich sagen. Die Zukunft ist filmisch tatsächlich.
Wir brauchen noch ein paar mehr Teleskope. Wir sind dabei, ein Teleskop in Namibia zu bauen, um sozusagen dieses Netzwerk von Teleskopen größer zu machen. Und dann wollen wir sehen, wie das Gas drumherum gewirbelt wird und vielleicht da drin auch verschwindet. Und noch mehr zu lernen über das Schwarze Loch. Zum Beispiel rotiert das Schwarze Loch. Ein Schwarzes Loch kann sich auch drehen. Und man kann sogar Energie einem Schwarzen Loch entziehen, indem man sozusagen das Schwarze Loch ein bisschen abbremst von außen und dann wird man beschleunigt und fliegt raus und das Schwarze Loch wird ein bisschen langsamer und man kann so Energie gewinnen. Also Schwarze Löcher sind tatsächlich die effizientesten Kraftwerke im Universum, um Energie zu erzeugen.
Ja, wer weiß, möglicherweise kann man das irgendwann mal anzapfen.
Das wird also auch recht lange dauern, aber bestimmt.
Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben.
Wer weiß, manchmal geht es schneller, als man denkt. Manchmal ist es einfach nur auch so eine neue Idee, die entsteht. Wenn man sich was anguckt und da forscht, dann hat man einfach mal da eine ganz neue Idee. Und man weiß immer nie, wo jetzt die neue kreative Idee aufblüht in der Wissenschaft.
Ich bin ganz fasziniert von Ihrem Werdegang, weil Sie als Physiker auch eine starke Beziehung zum Glauben, zur Kirche auch haben. Wie sind Sie, der sich mit Zahlen, mit Fakten so beschäftigt? Wie sind Sie an den Glauben, an die Religion gekommen?
Ich war als Kind tatsächlich ein richtiger Nerd. Ich habe viel vor dem Computer gesessen, die kamen gerade raus und ich habe also wirklich meinen Computer geliebt und programmiert und so weiter, habe gelesen und saß zu Hause. Bin dann aber irgendwann auch in der Kirche aktiv geworden, im CVM aktiv geworden, in der Jugendarbeit.
Was haben Sie da gesucht?
Auch große Fragen. Also die großen Fragen des Lebens und auch die Frage nach dem, was ist hinter dem Himmel und was kommt da? Und ich habe es geliebt, in Bibel zu lesen, auch mit Leuten zu reden, auch theologisch zu diskutieren, einfach diese großen philosophischen, theologischen Fragen miteinander zu besprechen und durchzukauen, durchzuarbeiten, auch zu lernen von dieser Weisheit, die da über Generationen an uns weitergegeben worden sind. Ich bin niemand, der alles einfach so schluckt, was einem so aufgedrückt wird. Und zum Glück war ich auch nicht in der Kirchengemeinde, wo das passiert ist, sondern wo man selber einfach Fragen stellen kann. Das ist mir immer wichtig. Selber Fragen stellen, selber entdecken, Glauben auch selber entdecken. Mhm. Und deswegen wollte ich am Ende so meiner Jugend, hatte ich überlegt, willst du jetzt Theologie studieren oder Physik? Also beides hätte ich gerne gemacht. Dann habe ich festgestellt, ich bin doch mehr Nerd. Ich war nicht so gut mit Sprachen und jetzt Latein und Griechisch lernen, das wäre nicht so mein Ding. Und ich dachte, ich bin auch nicht so ein guter Pfarrer. Also werd mal lieber Physiker, das sind deine Talente etwas besser.
Es gibt Gerüchte, wenn Sie predigen, ist die Kirche voll. Wir schauen mal rein. Es ist ja tatsächlich so, also Sie halten Predigten. Also ja. Sie machen das als Laienprediger, nennt man das tatsächlich. Was für Fragen stellen Ihnen dann die Menschen? Die wissen ja auch um Ihren beruflichen Hintergrund.
Ja, wobei ich in der Predigt gar nicht, das ist jetzt eine Ausnahme, dass ich mal hier über Weltraumthemen rede, sondern ich rede schon über grundlegende Themen eigentlich des Glaubens. Was ist Hoffnung? Wir leben jetzt in einer Zeit, wo der Mensch das Maß aller Dinge ist. Wir haben nichts, was mehr höher ist als uns, als wir selber. Wir haben auch aber auch keine Hoffnung, die höher ist als wir selber. Und alles müssen wir selber schaffen. Ich glaube, wir sind völlig überfordert. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, nochmal zurückzugucken, wie sind Menschen vor 100, vor 1000 Jahren damit umgegangen, mit diesen großen Problemen, die sie damals auch schon hatten. Und sie haben Glaube, Hoffnung und Liebe entdeckt, auch in schweren Zeiten. Und das versuche ich immer wieder zu vermitteln, dass neben all dem Wissen, das wir haben, was uns das total wichtig ist, und die Naturwissenschaft, trotzdem noch eine Glaube, Hoffnung und eben Liebe haben, die über das hinausgeht, was wir nur messen können.
Der Glaube bedeutet für die Gläubigen häufig auch die Suche nach dem Gott, ja, nach einem Gott. Wie können Sie die Suche nach dem Gott mit den Fakten der Physik vereinbaren?
Ja, wenn man guckt auf die Schöpfungsgeschichte oder auf das Johannesevangelium, dann steht da, am Anfang war das Wort.
Ja.
Und wir wissen in Naturwissenschaften, dass alles aufgrund von Naturgesetzen funktioniert. Die sind einfach da. Wer hat dieses erste Wort, wer hat diese Naturgesetze eigentlich gesprochen? Wo kommen die her? Und für mich ist das schon ein Ausdruck auch des Schöpfers, des Ursprungs von allem. Klar, ich kann bis zum Urknall zurückgehen, aber ich weiß nicht, was vor dem Urknall war. Ich kann mir was ausdenken, wie der vielleicht entstanden sein könnte. Aber wo kommen die Gesetze her, aus denen der Urknall entstanden sind? Ich komme immer an das Ende meiner Möglichkeiten, Antworten zu finden. Mhm. Und das ist in jedem Leben so. Das ist nicht nur bei den großen Fragen, auch bei den ganz kleinen Fragen des Alltags ist es oft so, wo ich irgendwann einfach an das Ende komme und nicht mehr weiter weiß.
Ja, also die Vorstellung, unsere Vorstellung ist einfach begrenzt.
Unsere Vorstellung ist begrenzt. Unser Universum ist begrenzt und wir können nicht wirklich auf den Anfang gucken. Und für mich ist da eben doch ein guter Schöpfer, der am Anfang von allem steht und der sozusagen diese Welt zu was Schönem und Hoffnungsvollem macht, wo ich auch eine Rolle spielen darf und soll.
Bevor wir uns darüber weiter unterhalten, auch anhand einer Pilgerreise, die Sie gemacht haben, wollen wir noch eine Reise tief ins All unternehmen. Und eventuell gibt es da dann ja doch noch etwas zu entdecken, was mit Gott zu tun hat. Also rein philosophisch natürlich. Georg Weinlich.
Wie weit reicht unsere Vorstellung von der Weite des Universums? Tausende Galaxien sind allein schon in dieser Aufnahme zu sehen, die selbst wiederum nur ein winziger Bruchteil unseres sichtbaren Universums ist. Aufgenommen vom neuen Weltraumteleskop James Webb.
Auf diese Stelle, auf diese sozusagen gesamtkorngroße Stelle, hat das James Webb-Teleskop 12 Stunden lang gestarrt.
Jeder leuchtende Punkt auf dieser Aufnahme ist eine ganze Galaxie, bis zu 13,4 Milliarden Lichtjahre entfernt. Weil unser Universum laut Theorie im Urknall begann und sich seither immer weiter ausdehnt, müssen sie auch bis zu 13,4 Milliarden Jahre alt sein. James Webb blickt also einer Zeitmaschine gleich weit in die Vergangenheit.
Was wirklich toll am James Webb Space Telescope ist, dass wir weiter zurückschauen können als jemals zuvor. Also wir können uns wirklich Galaxien im Babystadium, das heißt einige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall, anschauen. Und wir sehen sozusagen in Echtzeit, wie die ersten Galaxien entstehen und wie sie sich dann auch zusammenschließen.
Weil das Licht so lange zu uns braucht, kann man in der Gegenwart beobachten, was vor unvorstellbar langer Zeit passiert ist.
Die Sterne werden sehr viel schneller gebildet, als wir gedacht haben. Also diese Galaxien, die am Anfang des Universums fast stehen, sind sehr viel massereicher und größer, als sie eigentlich sein sollten. Und das ist wirklich faszinierend, weil es bedeutet, dass wir unsere ganze Vorstellung des Kosmos und wie alles angefangen hat, neu denken müssen.
Dank James Webb. 25 Jahre dauerte die Entwicklung des Weltraumteleskops. Mit rund 10 Milliarden Dollar ist es das teuerste Projekt der unbemannten Raumfahrt. Weihnachten 2021 startet es von Französisch-Guayana zu seinem Beobachtungsposten weit hinter dem Mond. Ein Segel schützt es zusätzlich vor der Wärmestrahlung der Sonne, denn James Webb misst im infraroten Wellenspektrum. So kann es durch Materiewolken quasi hindurchblicken. Vom Jupiter macht es diese scharfen Bilder. Polarlichter an den Polen, zarte Ringe an seinem Äquator. Der Carina-Nebel, aufgenommen vom alten Hubble-Teleskop. Im Vergleich dazu sind die Bilder von James Webb 100-mal schärfer. Die Lichter dieser Galaxien gingen vor 4,3 Milliarden Jahren auf Reise. Pandoras Cluster. Ein 350 Millionen Jahre dauernder Zusammenstoß von mindestens 4 Galaxiehaufen.
Galaxien sind nicht einfach nur so in kleinen geboren, sondern die wechselwirken miteinander, sie kollidieren miteinander. Wenn man nur tief genug schaut in Kosmos, dann sieht man diese Kollision von Galaxien. Und ein eindrückliches Bild vom James Webb-Teleskop finde ich, dass Bild von zwei Galaxien, die im Grunde durcheinander durchfliegen. Man sieht plötzlich sehr viele neue Sterne dort, die ganz hell leuchten, die in diesen kollidierenden Gasen entstanden sind.
Die Entdeckungsmaschine nennen deswegen die Wissenschaftler auch das neue Weltraumteleskop. Vielleicht, so die Hoffnung, findet es da draußen eines Tages auch Spuren von Leben. Bislang ist es eine Studie unserer Einsamkeit. Eine Lehre in Demut.
Ja, tatsächlich. Dieses Wort Demut ist, glaube ich, gar nicht so falsch. Ist das auch Demut, was Sie spüren bei Ihrer Arbeit in der Astrophysik?
Ja. Also diese Weite, diese Größe, diese Leere, aber auch die Schönheit, die macht einen schon demütig. Und wir haben das Buch, das wir eben geredet haben, Kekskrümel genannt, weil wir tatsächlich Krümelchen im All sind. Ne? Kekskrümel im All, das sind wir. Noch viel kleiner eigentlich. Krümelchen auf einem Krümelchen, das ist die Erde in diesen Weiten des Alls. Und wenn wir jetzt nicht mehr wären in diesem All, würde dem All nichts ausmachen. Aber trotzdem sind wir was ganz Besonderes dadurch, dass wir eben demütig sein können, dass wir nachdenken können. Wir können schauen, staunen über dieses All, was die Sterne nicht können. Und das ist schon was ganz Besonderes.
Jetzt haben wir hier im Hintergrund einen ganz besonderen Ort, über den wir gleich sprechen werden. Eine ganz besondere Kirche auch, über die wir sprechen werden. Entlang des Jakobsweges befindet sich dieser Ort in Frankreich. Wie haben Sie den Jakobsweg für sich und Ihre Frau entdeckt?
Ja, wir sind während Corona eigentlich gestartet. Wir wollten immer mal den Jakobsweg gehen und dann war alles dicht und wir haben gedacht, komm, lass uns mal losgehen. Von zu Hause in der Nähe von Köln sind wir dann gegangen, eine Etappe und dann die nächste und immer weiter. Und irgendwann konnten wir nicht mehr aufhören. Also nicht jeden Tag weitergegangen, sondern am Wochenende zurück und dann am nächsten Wochenende nochmal. Und dann konnte man 4 Tage gehen und dann eine ganze Woche. Ja. Und so hat sich das über die letzten 4 Jahre so entwickelt. Erst mal 1000 Kilometer, dann tatsächlich bis zu diesem Ort, Le Puy-en-Velay.
So, in Le Puy-en-Velay, genau. Ist nämlich ihr Ort, wo ihre Lieblingskirche sich befindet. Ja. Das ist jene dort oben, das müssen wir mal eben zeigen. Das ist ja faszinierend.
Es ist ein unglaublicher Blick gewesen. Wir kamen so über die Berge runter und das waren so die ersten 1000 Kilometer, die wir hinter uns hatten. Und Le Puy-en-Velay ist eigentlich der Startpunkt des französischen Pilgerwegs in Frankreich. So Nähe von Lyon ungefähr unten. Und wir sind die ersten 1000 Kilometer relativ alleine gegangen immer. Da haben wir keinen Menschen gesehen. Und dann kamen wir in diesen Ort und auf einmal war diese Kirche zu sehen da. Das ist jetzt, was ich nachher gelernt habe, das Innere eines Vulkans, eines Vulkankegels, auf den diese Kirche gebaut wurde, ich glaube 11. oder 12. Jahrhundert. Und es fühlt sich an wie bei, ich weiß nicht, Herr der Ringe oder den Jedi. Man geht da diesen Felsen hoch und kommt eine alte mittelalterliche Kapelle, die so eine Kraft auch hat, dort oben zu sein. Und dann am nächsten Tag geht man dann weiter an der anderen Ecke. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ist da die Pilgerkirche, die Kathedrale.
Hier vorne sieht man das, wenn man da ein bisschen mit der Kamera so rumkommt.
Und da gehen dann die Pilger los am frühen Morgen. Und als wir da waren, waren auf einmal 30 Leute, 40 Leute, die auf einmal diesen Pilgerweg liefen. Und wir dachten, was ist hier los? Ist das jetzt der Ballermann oder was? Wir waren es gar nicht gewohnt, so viele Leute zu sehen und mit denen gemeinsam unterwegs zu sein. Und dann begann eigentlich so dieser andere Teil des Pilgerns, wo man miteinander ins Gespräch kommt, wo man andere Menschen kennenlernt und deren Lebensgeschichte auch erfährt. Der eine sagt, ja, ich weiß gar nicht, worum ich unterwegs bin. Und der andere sagt, ja, ich hatte gerade, bei mir ist gerade der Bruder hat sich umgebracht. Mhm. Oder ich hatte gerade einen Tumor im Hirn. Und der andere, ich habe den Beruf gewechselt. Und man kommt ins Gespräch über die großen Lebenskrisen, auch Lebenserfahrungen. Und ist gemeinsam unterwegs, sieht diese fantastische Landschaft. Wir sind noch nicht in Santiago angekommen. Ich habe gehört, die letzten 100 Kilometer sind ganz fürchterlich, sehr touristisch. Aber der Teil davor ist einfach wunderschön.
Ich finde das so interessant, dass Sie mit einer solchen Leidenschaft über die Astrophysik sprechen, die Astrophysik leben, ins Weltall, ins Universum sich begeben, gedanklich und forscherisch oder forschend. Und das Gleiche aber auch hier auf der Erde tun.
Ja.
Also diese Kombination, die sich auch manifestiert in Ihrem festen Glauben und in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, kommt das eine ohne das andere nicht aus für Sie?
Ja, ich glaube auch. Also auch Wissenschaft ist so ein bisschen manchmal auch eine spirituelle Reise, weil man auf der Suche ist nach immer neuen Entdeckungen. Und wenn man unterwegs ist auf einem Pilgerweg, ist jede Blume eigentlich eine Entdeckung. Jede Kirche, die da ist, jedes Gespräch. Und genauso ist es in der Wissenschaft auch. Man entdeckt immer wieder etwas Neues, entdeckt neue Aspekte des Universums. Und es hat immer auch etwas Spirituelles. Also eine Frau hat mich mal gefragt, ich bin ja gar nicht gläubig hier, aber ich bin jetzt unterwegs auf dem Jakobsweg, ist das jetzt auch was Spirituelles? Ich habe gesagt, ja. Ja, und sie hat gesagt, ja.
Ja, weil das passiert automatisch beim Gehen. Ne?
Passiert beim Gehen. Und
bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ne?
Man wird rausgerissen, wenn man sich rausreißen lässt. Also man muss natürlich auch offen sein. Also es gibt Leute, die laufen den Jakobsweg mit Make-up und Stöckelschuhen, habe ich mir sagen lassen. Also hat mir eine Mitpilgerin erzählt.
Es gibt Leute, die laufen den nur für Instagram und es gibt Leute, die laufen den wirklich für sich selber.
Und ne? Wenn du den für dich selber läufst und andere Leute findest, ist das schon einfach eine sehr schöne Erfahrung.
Ja, ja. Jetzt schauen wir uns nochmal den Traum eines jeden Hobby-Astronomen an. Und Georg Beinlich verrät dabei auch, warum der Wackeldackel da überhaupt gar keinen Sinn macht.
Wenn auf Langeoog die Sonne untergeht, ist es auf der Insel besonders dunkel. Ideal, um die Gestirne am Nachthimmel zu beobachten. Ralf Preuß ist da klar im Vorteil. Er nutzt seine hauseigene Sternwarte im Garten.
Ich habe mir halt einen Traum erfüllt. Großes Teleskop hatte ich immer schon. Irgendwann wurden sie immer größer. Wurden die Sachen auch zu schwer und ich mochte sie nicht mehr tragen. Und dann hat meine Frau sich einen Hobbyraum gebaut hier unten und hat dann vorgeschlagen, Mensch, dann bau doch da einfach eine Kuppel drauf. Ja, und das habe ich dann gemacht.
Manchen Inselbewohnern gibt das Bauwerk Rätsel auf.
Viele haben dann auch gedacht, das wäre vielleicht irgendwie eine Rettungskapsel, wurde nachgefragt, oder ein Wellnesspool, der hier drin wäre, oder dass man sich mit einer Liege hinlegen kann, ganz gemütlich in der Sonne, ohne dass man beobachtet wird. Naja, theoretisch möglich, aber nicht den Zweck der Sache.
Denn der Küchenchef will selber beobachten. Tagsüber die Sonnenoberfläche und nachts Planeten und Kometen. Und sogar ferne Galaxien. Für solche Aufnahmen verbringt er lange Nächte in seiner Sternwarte. Heute möchte er, ganz maritim, den Fischkopfnebel fotografieren. Weil sich die Erde mit rund 1000 Kilometer pro Stunde dreht, muss die Steuerung des Teleskops das Ziel über Stunden genau fixieren können. Wackeln darf da nichts.
Viele Anfänger machen den Fehler, dass sie sich ein Kaufhausteleskop kaufen und dann haben die eine wackelige Montierung und dann versucht man da ein bisschen mit zu arbeiten. Aber ein Stativ darf man eigentlich nie sparen. Das muss schön stabil sein. Dann macht das Beobachten auch Freude. Aber so ein Wackeldackel, da verliert man sehr schnell die Lust und dann landen die Teleskope letztendlich irgendwann im Keller und verstauben da.
Meist ist es auch das Ende des Hobbys. Aber nicht jeder ist auch bereit, einen fünfstelligen Betrag in eine Sternwarte zu investieren. Bei Inselastronom Preuß stellt sich dafür das Teleskop vollautomatisch auf den Fischkopfnebel ein.
In dem Fall mache ich mal 80 Fotos, erstmal mit 180 Sekunden Belichtung jeweils.
4 Stunden dauern die Aufnahmen. Die vielen Fotos werden am Ende zu einem einzigen Bild zusammengefasst. Mit dem bloßen Auge sind am Himmel nur ein paar Sterne zu sehen.
Man macht Dinge sichtbar, die existieren, aber die das normale Auge nicht wahrnimmt. Und das finde ich spannend.
Eine Faszination, die viel Geduld braucht. Auch vom Partner.
Hallo, darf ich mal stören? Ich habe dir was zu trinken mitgebracht.
Oh, danke schön, sehr lieb.
Sehr gerne. Man muss schon ein bisschen verzichten. Aber man kriegt auch tolle Sachen dafür zu sehen. Und ich meine, wer kann das schon von sich sagen? Dass der Mann einem die Sterne vom Himmel holt.
Heute dauert es 4 Stunden. Dann aber zeigt sich der Fischkopfnebel.
Hat so ein bisschen was von der Scholle. Ich finde es ganz gut geworden, bin zufrieden. Ja, war schon.
Morgen will er den Elefantenrüsselnebel fotografieren. Der fehlt noch in seiner Sammlung. Ein bisschen Jagdfieber gehört wohl auch zum Hobby.
Ganz, ganz toll und bewundernswert, mit welcher Leidenschaft der Herr am Ball ist, muss ich sagen. Professor Falke, wir haben am Anfang gesprochen über das Universum, das sich ausdehnt. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn es sich ausdehnt, Was ist denn dahinter?
Das ist die große Frage, die wir
nicht
beantworten
können. Warum nicht? Was ist denn los, sag mal?
Alles, den ganzen Raum, den wir kennen, ist der Raum, in dem wir sind. Der dehnt sich aus. Was jenseits des Raumes liegt, kann die Wissenschaft einem nicht beantworten.
Und es verändert sich alles immer.
Und das ganze Universum entwickelt sich immer weiter. Wo es herkommt, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was vor dem Urknall ist. Wir wissen nicht, was auf lange Frist die Zukunft des Universums ist. Wir müssen mit den großen Fragen lernen, umzugehen und vielleicht manchmal doch ein Stück glauben.
Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie unser Gast waren. Morgen kommt ein unglaublich netter Schauspieler, nämlich Matthias Schloh. Und er kommt mit dem Fahrrad aus München angeradelt. Warum, klären wir morgen ab 18.45 Uhr. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen. Tschüss und schönen Abend.